Hi zusammen, herzlich willkommen zu unserem NSCon-Podcast Sicher Vernetzt. Heute in unserem Employee-Format haben wir zu Gast die Mira. Hi Mira.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Heute wollen wir ein bisschen was über dich erfahren, wie so dein Werdegang war, was du gemacht hast, bevor du in die IT gekommen bist. Und ich bin schon gespannt zu hören, was dich dazu bewegt hat, einfach dich der IT zuzuwenden.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich spannend.
Okay, ja, wenn du sagst, es ist spannend, wo würdest du sagen, war der Wendepunkt in deinem Leben? Oder vielleicht war es auch gar kein Wendepunkt, sondern ein Meilenstein, den du festmachen würdest, wo du gesagt hast, okay, ich möchte gerne in die IT gehen.
Das ist ganz witzig. Ich habe eigentlich vorgehabt, Dolmetscherin zu werden. Mhm. Und quasi in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten. Die ist Dolmetscherin und Reiseleiterin gewesen.
Okay, welche Sprachen?
Russisch-Deutsch.
Ah, cool.
Und das fand ich cool und wollte ich auch machen. Und habe demzufolge alles Naturwissenschaftliche in der Schule abgewählt.
Klar.
Wobei, vorher gab es noch die Phase, da wollte ich Kapitän werden.
Ah, so richtig auf dem Schiff, genau. Kapitän und ja,
ich allerdings nicht. Jetzt nicht Kreuzfahrtkapitän, sondern ich wollte Frachter fahren. Also noch besser natürlich, so Windjammer, so große Segelboote.
Ja.
Wie es in den Piratenbüchern war, die ich als Kind gelesen habe. Mhm. Aber das war mir klar, die gibt's nicht mehr. Also große Frachter.
Ja, ja, ich kann mir den Wendepunkt dafür schon vorstellen, aber kannst ruhig weitererzählen.
Ja, es war so, dass man mir eben gesagt hat, Mira, du kannst nicht Kapitän werden. Frauen werden nicht Kapitän.
Ja.
Das ist Unsinn. Und demzufolge habe ich mich dann umgesehen und habe dann also einen typischen Frauenberuf ergriffen, bin also in die IT gegangen.
Ja, ganz typisch. Da stößt man wahrscheinlich aber auch auf Widerstand.
Ja.
Hattest du da auch mal Situationen, wo du gesagt hast, hier, okay, das ist jetzt genauso schwierig wie Kapitän zu werden als Frau?
Tatsächlich ist es damals schwer gewesen und es ist heute noch schwer.
Ist heute immer noch schwer. Also ich habe ja immer, wenn ich überlege, klar ist der überwiegende Teil dann männliche Kollegen. Mhm. Und wenn weibliche Kollegen da sind, das ist dann meistens in Richtung Software oder Datenbanken oder so.
Ja.
Ist das,
oder Webentwickler, ja.
Ja, ist das was, wo du sagen würdest, das ist auch aktuell der Trend und
ja, es gibt immer noch sehr wenige im Netzwerk- und Security-Bereich. Im Cisco Learning Network sehe ich einige Frauen, aber natürlich auch da nicht besonders viele. Und das ist so, wie damals schon der Prof reinkam und sagte, Tag, die Herren, Damen haben wir ja heute nicht. Mhm. So ist es heute, dass man in der Schulung sitzt und der dann sagt, ja, die Guys machen dann das und das so. Und dann denkt, ja, hat sich nicht viel geändert.
Ja, okay. Also der Geist ist irgendwie immer noch da. Wird Zeit, dass der mal langsam in die Tonne getreten wird, glaube ich.
Ja.
Ja, gut. Aber ja, du hast dann, denke ich, in den Anfängen da schwer mit gekämpft. Aber wie waren denn so die Anfänge dann bei dir?
Bei mir war es so, nachdem ich gemerkt habe, also ich hatte ja kurz angerissen, Dolmetscher, Reiseleiter werden. Das heißt, ich habe mich dann auch auf einen Platz als Au-pair-Mädchen beworben, hatte auch einen Platz bekommen in Hongkong, was damals noch britische Kronkolonie war. Ist erst 99 wieder zurückgegeben worden an China. Hatte ich alles in der Tasche und habe gemerkt, das ist es nicht für mich. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich machen? Und wir hatten damals einen PC zu Hause, einen alten 286er von meinem Onkel. Und da hat es mir einfach Spaß gemacht, mal zu gucken, wie das Ding so funktioniert. Also außer jetzt Solitärkarten schubsen, sondern tatsächlich, wo muss ich was machen, damit der, wenn ich den Computer starte, dass der schreibt, hallo Papa.
Ja.
Weil mein Vater war derjenige, der am häufigsten dort vorsaß. Und deswegen habe ich ihn irgendwann dazu gebracht, dass er beim Starten sagt, hallo Papa. Also schreibt natürlich. Aber es war für mich schon groß, weil damals kein Internet, kein gar nichts,
ja, das rauszufinden. Ich wollte fragen, wie findet man das raus?
Mhm. Wenn, Versuch macht klug.
Ja, okay. Also gab's auch nicht irgendwelche Zeitschriften oder so, die man sich dann hätte anschauen
können? Nicht, dass ich wüsste.
Ja, also es war einfach Try and Error,
genau,
bis es geklappt hat. Ja, ja.
Genau. Und da habe ich gedacht, auch da hätte ich Spaß dran und habe mich deswegen entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Rein Informatik habe ich mich nicht getraut, weil, und dann habe ich gedacht, naja, nehme ich eine Wirtschaftshalle dazu. Das ist ja reines Lernfach und dann klappt das schon. Mhm. Tatsächlich war es so, als ich angefangen habe zu studieren, waren wir 80 Studenten.
Mhm.
Ich glaube, es waren 6 Frauen, die mit mir zusammen angefangen hatten. Und nach dem ersten Semester sind die meisten rübergewechselt zu BWL, weil ihnen das Studium zu informatiklastig war. damit war ich dann wirklich die einzige Frau in meinem Jahrgang. Und für mich war es dann am Ende zu wirtschaftslastig, aber naja, es ging schon irgendwie.
Mhm.
Aber ich habe mich quasi festgebissen, und zwar wortwörtlich. Also ich habe angefangen mit dem Studium, mit den Kenntnissen, wie bringe ich den PC bei, Hallo Papa zu schreiben, während meine Kommilitonen schon ganz viel Wissen vorher mitgebracht haben. Die haben schon programmiert vorher, die haben in der Abkürzung gesprochen,
ja.
MMC, CPU, keine Ahnung, was das soll.
Ja.
Und ich kannte das nicht. Das heißt, ich hatte ziemlich viel aufzuholen. Und das ist eine Stärke von mir, mich an Sachen festzubeißen.
Ja.
Und dazu kam, dass eben noch jemand sich lustig gemacht hat. Er hat gesagt, was studierst du? Wirtschaftsinformatik? Überlebst du nicht als Frau. Du überlebst das nächste Semester nicht. Und das war für mich der Ansporn zu sagen, ja. Wetten.
Hat er ja unterm Strich genau das Richtige gesagt, um deinen Kämpfergeist zu wecken. Ja, aber kann ich mir schon vorstellen, wenn du so im heimischen Umfeld die Person bist, die sich am besten damit auskennt, und dann kommst du dahin und läufst erstmal vor so eine gewaltige Wand,
ja,
wo gefühlt alle außer dir schon drüber hinweg sind, aber dann noch die Ambition zu haben, sich da durchzubeißen, das ist schon eine sehr gute Eigenschaft. Und man sieht ja, hier sitzt du, das hat alles Früchte getragen.
Definitiv. Und ich glaube, es war ganz gut, dass ich damals... Also ich stand wirklich an der Kippe, höre ich auf und studiere doch Sprachen, wie ursprünglich geplant, oder beiße ich mich da durch? Und ich habe meinen Prof gefragt für Rechnerarchitektur und Betriebssysteme, hieß das, was ich machen kann, um den Anschluss zu bekommen. Weil, ja, wie du sagtest, das war einfach eine gewaltige Wand und ich muss es ja wenigstens versuchen. Und er hat mir gesagt, ja, es gibt so ein neues Betriebssystem, guck dir das doch mal an. Das hat so ein Student aus Finnland geschrieben, ganz neu, guck dir doch mal an, ob dir das vielleicht liegt. Also kann ich heute sagen, ich habe 24 Jahre Erfahrung mit Linux. Das sind nicht so viele, die das haben.
Das ist wahr. Vor allem, das ist ein großer Vorteil gegen die ganzen Windows-Maus-Schubser. Die mit Linux dann so gar nicht klarkommen.
Genau.
Ich zähle mich natürlich auch eher in die Mausschubser-Region, aber das war halt dann einfach historisch so bedingt. Bei mir, da war es halt wichtig, die ganzen Windows-Skills zu haben, damit man halt in den Berufen, wo halt schon Windows eingesetzt wird, dann eben klarkommt. Und Linux dann eben nur an den Stellen, wo es dann wirklich mal nicht anders geht oder halt einfach schon da war. Ja, aber dass du es dann von der Pike auf dem Pinguin gefolgt bist.
Ja, nicht nur dem Pinguin, sondern auch dem Kugelfisch. Ich habe dann natürlich zu Hause eine eigene Firewall haben wollen.
Hm.
Und mit Linux ging das damals nicht, weil damals Stateful Inspection auf Linux noch nicht ging.
Ah, okay.
Und deswegen habe ich NetBSD installiert, weil da ging das schon mit Stateful Inspection, also mehr als das Linux. Es war immer noch nicht das, was man heute so kennt als Firewall, aber es war weiter. Und die haben damals geschrieben, NetBSD lässt sich sogar auf dem Toaster installieren. Habe ich gedacht, naja, Toaster habe ich jetzt keinen frei, aber mal gucken, ob es auf meinem PC läuft.
Ja.
Und bin dann in die BSD-Untiefen abgestiegen, also NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Das ist noch mal eine andere Welt als Linux. Und habe da dann auch als Co-Autorin Buch mitgeschrieben zum Thema FreeBSD und da den Security-Teil. Und danach habe ich, glaube ich, auch beim Buch Linux im Netz mitgeschrieben, auch da den so ein paar Security-Kapitel.
Ja, sind das Titel, die heute noch erhältlich sind?
Ich glaube, im Antiquariat.
Ja, sind die nicht mehr up-to-date, aber wer gern in so einem Fundus rumwühlt und das mal in die Hände bekommt, da sitzt die Co-Autorin. Ja, interessant. Okay, und als du dann die Stateful Firewall bei dir installiert hattest, hast du wahrscheinlich Rechner genommen, hast du dann auch schon, ja, wahrscheinlich irgendwie mit zwei Netzwerkkarten oder wie lief das dann ab?
Das war teilweise ziemlich abenteuerlich zu Hause und ich glaube, mein Ex-Mann hat ziemlich gelitten, weil wir hatten eine mehrstufige Netzwerkarchitektur mit DMZ und natürlich mit Firewall mehreren Beinchen, also nicht nur zwei Karten, sondern drei. Und wir hatten einen Proxy-Server mit LDAP-Authentifizierung und einen Snort. Also einem IDS-System zu Hause, also
was man im privaten Umfeld halt so braucht.
Ja, genau, was man halt so macht.
Ja, so das Mindeste halt.
Genau.
Ja, dann weiß ich gar nicht, was er hatte, warum hat er dann darunter zu leiden?
Ich weiß auch nicht, was er hatte. Er beklagte sich immer zu.
Komisch. Kann ich nicht nachvollziehen. Das war wirklich das absolute Minimum. Also wer keinen Proxy-Server zu Hause hat, habe ich da draußen. Also
Achso, die Authentifizierung lief natürlich über Radios.
Ja, klar.
Also LDAP-Radios miteinander verknüpft, ja.
Ja. Genau. Ja, man möchte ja nicht jeden bei sich im Netz haben.
Ja.
Das ist ein guter Hinweis auch für heute, wo vielleicht manche auf ihrem Tablet an der Wand ihren WLAN-QR-Code haben. Die drin sind, sind drin.
Genau.
Ja. Ja, da hast du ja dann schon wirklich einen Bogen zur Security geschlagen und das war auch immer so dein Bereich, in dem du gern bleiben wolltest, denke ich.
Definitiv. Ich bin bei uns in der Familie quasi das schwarze Schaf. Meine Familie, viele meiner Familienmitglieder sind den SAP-Weg gegangen, also sind SAP-Berater. Und hatte ich auch überlegt, ob ich das mache, weil wenn die immer so erzählen, was sie so machen, klingt das natürlich interessant. Aber ich habe im Studium, im Praktikum die Möglichkeit gehabt, in der Netzwerkabteilung beim Otto-Versand zu arbeiten als Praktikantin. Und meine Aufgabe war damals, für Telearbeiter eine Einwahlmöglichkeit zu bauen. Damals noch mit einem Cisco-Router. Die Aufgabe war, finde raus, lieber Takax oder lieber Radius. Schreib auf, warum das eine und nicht das andere. Und wir haben das mit Radius realisiert. Und ich hatte, glaube ich, 7 Monate Zeit. Und ich habe das in 4 Monaten oder so, also in deutlich weniger Zeit war die Aufgabe erfüllt und ich hatte ziemlich coole Praktikumsbetreuer, die dann gesagt haben, such dir eine Aufgabe, wir haben hier ein Labor, wir haben hier Router, wir haben Switcher, guck mal, hier sind gerade ganz neue Alcatel-Switcher, das waren so Riesenkisten, ich glaube die allerersten mit Glasfaser, 100.000 Euro das Stück. Kannst du gerne mit rumspielen, habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut vor dem Ding. Hatte ich Hemmung.
Kann man schon mal ein bisschen Respekt vorhaben in den
Anfängen. Genau, aber dieses Labor haben wir aufgebaut und dann habe ich mal so ein paar Sachen ausprobiert. Also sprich sowas wie, wie kann man eine Verbindung übernehmen? Weil damals war HTTP und Telnet noch Usus, Verschlüsselung war eher selten.
Ja, klar.
Und dann eben mich ins Netz hängen und mitsniffen und mal gucken, wie die Passwörter von den anderen so sind. Also von den anderen im Labor natürlich.
Klar.
Aber trotzdem, ich dachte, ach du Schande, das ist ja tatsächlich mein Passwort im Klartext. Dann habe ich probiert, dann habe ich nachgelesen, okay, dann kann man auch noch Verbindungen kapern. Das heißt, man hat die zwei Gesprächspartner und als Men oder Woman in the Middle schaltet man sich dazwischen. Und man muss dem einen natürlich vermitteln, dass alles in Ordnung ist und den anderen aber totstellen, sodass der das Gefühl hat, Verbindung ist gerade unterbrochen.
Ja.
Das heißt, man schaltet sich dazwischen, gibt dem regelmäßig Antworten und den schaltet man tot und übernimmt eine Verbindung. Wie gesagt, SSL war damals nicht, also bei Telnet überhaupt kein Problem. So, zack, hast du die Verbindung übernommen. Und das war so spannend und so einfach. Und ich habe damals auch Bücher gelesen über Kevin Mitnick, wie der seinen Einbruch gemacht hat und wie man über Ping den Aufbau des DMZ-Netzes rausfindet. Das war einfach so spannend wie Krimi. Und da hatte ich einfach Spaß dran. Also du merkst es, die Begeisterung ist immer noch da. Also es ist einfach, natürlich ist es kriminell, irgendwo einzubrechen, irgendwo Verbindung zu übernehmen und Bankdaten zu ändern oder sowas. Das ist keine Frage. Da will ich auch gar nicht hin. Aber ich finde das total genial, wie man auf die Idee kommt, diese Einbrüche so zu machen, wie sie sind.
Ja, ganz klar, die Sicherheitslücken ausnutzen ist natürlich die eine Sache, da die kriminelle Energie für zu haben. Ja. Aber was dann quasi der heutzutage wird man es vielleicht schon Grey Hat nennen, der dann gesagt hat, okay, hier, da sind Lücken. Das sind diese Lücken, die kann man auf diese Art und Weise ausnutzen. Das ist natürlich für die Programme machen. Ja. Ein ganz wichtiger Hinweis, weil die dann genau wissen, an welchen Lücken die vielleicht mal nacharbeiten müssen. Oder wie man dann eine Zeit lang später irgendwann auch auf verschlüsselte Kommunikation dann eben gekommen ist. Um das Ganze eben nicht mehr so extrem einfach zu machen. Es ist immer noch ein Wettrüsten.
Ja.
Ob man es so verschlüsseln kann, dass es nicht in angemessener Zeit entschlüsselt werden kann.
Ja.
Wenn man jetzt den Blick auf die Quantenrechner richtet, da wird es nochmal einen sehr großen Sprung geben. Also wer den zuerst hat, der kann Schindluder treiben.
Genau.
So. Sind wir gespannt drauf. Allzu lang kann es ja auch nicht mehr dauern.
Ja, ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ob die Quantenrechner oder KI das Rennen machen, ja.
Ja, vielleicht auch in Kooperation miteinander.
Ja.
Denkbar. Ja, das wäre interessant. Ne? Du hast ja in den Security-Bereich so reingeschnuppert und hat sich, also aus deiner Sicht hat sich ja dann wahrscheinlich sehr viel getan, was Sicherheit anging. Wie würdest du sagen, sind die Unternehmen jetzt so aufgestellt?
Teils natürlich gut und teils gruselig.
Ja.
Also als Consultant komme ich herum und sehe eben das, was Kunden mir präsentieren, aber natürlich sehe ich auch die Sachen, die man mir nicht präsentiert, wo man lieber den Mantel des Schweigens drüber hängt. Ja. Das sehe ich aber trotzdem, weil das ist ja unser Job, als Consultant alles zu sehen und eben auch, wenn man da nicht sagt, du, ich hab's gesehen, nimmt man es ja trotzdem zur Kenntnis und muss dann versuchen, irgendwie was draus zu machen. Und verschlüsselte Verbindungen sind in der heutigen Zeit, ist das logisch, dass man verschlüsselt. Das Dumme ist, dass die Angreifer auch verschlüsseln.
Klar.
Also die kommen verschlüsselt zur Tür rein und dann unterscheid mal, wer jetzt gut und wer böse ist. Schon muss man die Verschlüsselung wieder aufweichen mit einem eigenen Man in the Middle, um
zu gucken, wer ist böse, wer ist nicht böse. Ja, ist natürlich immer dann die Schwierigkeit dabei.
Also man sieht es ja auch in den Medien, die Angriffe, die passieren. Da sind halt menschliche Fehler dabei. Da sind, es ist einfach Lieferketten, dass die Unternehmen, die wirklich alles tun für die Security, haben aber dummerweise einen Lieferanten, der nicht so viel tut für Security. Mhm. Und dann kommen die Einbrecher eben zur Hintertür rein. Aber es ist selten so, dass jemand vorne am Burgtor steht und so lange drauf einhämmert, bis das Eichenholz irgendwann mal weicht. Nee, die gehen einfach hinten rum und da ist ein Hügel zur Burg. So. Da ist die Mauer nicht mehr so hoch, dann klettern wir einfach drüber, so, das war's.
Vielleicht kann man auch von irgendeinem Vogt schon mit reingenommen werden.
Genau.
Thema Social Hacking.
Ja, oder man ist bei der Fütterung der Krokodile im Burggraben einfach mit dabei, dann weiß man, die sind satt und dann kann man da drüber spazieren.
Genau. Ja, also alle Möglichkeiten ausnutzen und du hast dann die Aufgabe, quasi die möglichen Lücken zu finden und bestenfalls zu eliminieren. dann stößt du wahrscheinlich auch ganz oft auf so Regeln, ich nenne sie mal, ich will aber.
Ja.
Und das ist dann immer wahrscheinlich die größte Herausforderung, da die Balance zwischen Security und Usability dann eben zu finden.
Definitiv, ja.
Ja, hast du häufiger erlebt, dass die Ich-will-aber-Regeln dann gewonnen haben?
Ja. Ja. Es ist, auch das ist leider allzu menschlich, dass man sagt, ja, die Geschäftsführung muss das aber können, die muss alles downloaden können, die wollen wir nicht nerven mit dem Proxy, die haben eine Sonderregelung, die haben Any drinne. Ja, das sind aber die, die dann in der Mail auf irgendeinen Knopf drücken.
No. Ja, das ist dann die Schwierigkeit. Natürlich haben die, die das meiste zu sagen, tragen aber auch die größte Verantwortung, müssen sich bewusst sein, dass die natürlich auch am ehesten dann als Ziel ausgewählt werden, weil es ist halt dann eben oft so, dass die halt dann auch Admin-Berechtigungen haben, besondere Freischaltungen haben etc. Genau. Das heißt, wenn die Person gekapert wird, dann ist einiges im Argen. Also dem muss man sich auch bewusst sein, ja. Ich denke mal, das sind aber Gespräche, die du schon des Öfteren dann geführt hast und hoffentlich auch weiter in Zukunft dann führst.
Ja, also, ich gehe davon aus.
Ja, wir haben ja schon gelernt, du gibst nicht auf.
Nein, ich bin zäh wie eine Katze.
Ja, genau.
Aber eben auch, was ich sagte mit diesem fehleranfällig, das ist dann wiederum meine andere Leidenschaft, die ich habe, dann eben diese menschlichen Fehler. Klar, die muss man durch Gespräche herausfinden, wo diese menschlichen Fehler sind, und dann sagen, okay, der Chef muss jetzt alles können, dann muss man mit ihm reden, was das bedeutet. Man muss ihm sagen, was passiert, wenn er solche Mails bekommt. Man muss ihm erklären, was ist Whaling. Es ist ja ein Fachbegriff, den man für eine Cisco-Prüfung zum Beispiel wissen muss, was ist Whaling. Also es ist dieses, dass Chefs als im besonderen Fokus sind für solche Angriffe. Das muss man ihnen erklären. Das ist das einerseits, dass man ihnen das eben sagen muss. Dann hoffentlich sind sie sich dann ihrer Verantwortung bewusst. Und dann kann man einen Weg finden. Und das andere, um menschliche Fehler zu eliminieren, ist eben Automatisierung.
Okay, Thema Automatisierung. Da bist du im Bereich natürlich auch viel unterwegs. Ja. Kannst du uns da ein bisschen dazu erzählen?
Ja, da habe ich ja mit Hallo Papa schon früh die Grundsteine gelegt.
Ja, beim Hochfahren Hallo Papa sagen. Stimmt, das sind dann die ersten Schritte der Automatisierung. Dafür musstest du ja beim Hochfahren nichts tun.
Genau. Und wann habe ich eigentlich angefangen zu automatisieren?
Wann wurde man faul genug?
Genau, das überlege ich gerade. Wann war mein Faulheitsgrad so hoch?
Ja.
Ich habe, ich glaube, es war auch noch beim Otto-Versand. Ich habe später meine Diplomarbeit geschrieben und ich glaube, da habe ich angefangen, Perl zu lernen. Habe es mir selber beigebracht und habe da erste Skripte geschrieben. In Perl, ja, wahrscheinlich war ich da auch so Anfang, Mitte 20, als ich so die ersten Skripte geschrieben habe, ersten Shell-Skripte. Irgendwann habe ich PHP gelernt und vor 7 Jahren habe ich dann eben angefangen, Python zu lernen. Vor 8 Jahren habe ich schon Docker, Ansible, Ruby kennengelernt und so die Welt der Automatisierung eben bewusst betreten. Vorher war das ja noch so, ich mache mir das Leben einfacher.
Ja.
Dass ich beispielsweise ein Skript geschrieben habe, was die Seriennummern aus allen Geräten ausliest. Mein damaliger Chef wollte gerne, dass ich mich auf allen Geräten einlogge, Show-Wir mache und den Wert in der Excel-Tabelle eintrage. Das habe ich 3-mal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das muss auch irgendwie anders gehen.
Ja,
und dann habe ich das eben in Perl automatisiert. Ich hatte im Nagios, den wir damals hatten, hatte ich ja für jedes Gerät, hatte ich dadurch die SNMP-Community. Mhm. Also habe ich das Verzeichnis von Nagios eben kopiert, damit ich die Community von jedem einzelnen Gerät habe. Habe mit Perl das Skript geschrieben, das diese Community ausliest, sich auf jedem Gerät einloggt, dort eben die Seriennummern einsammelt und dann den Wert in eine CSV-Datei.
Ja, die sich dann leicht wieder in eine Excel-Liste umwandeln
lässt. Genau.
Ja, und damit der
ich weiß
noch, Auftraggeber das, zufrieden ist.
Das Gesicht meines damaligen Chefs war ziemlich, die Augen waren ziemlich groß, als ich nach ein paar Tagen sagte, so bin fertig. Wie fertig? Weil natürlich, wenn du dich auf 1000 Geräten einloggst und Showware machst und den Wert in der Excel-Tabelle einträgst,
das dauert schon mal ein paar Wochen.
Aber so war ich nicht nur schneller, sondern hatte wenigstens auch Spaß bei der Arbeit.
Ja, und konnte ich dann wieder auf andere Sachen konzentrieren.
Genau.
Hast du ein bisschen ausgenutzt oder hast du direkt gesagt, ich bin fertig?
Nee, ich habe direkt gesagt, ich bin fertig.
Ja, okay, um den Eindruck noch monumentaler zu machen.
Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich lege mich jetzt eine Woche an die Hände, muss ich gestehen.
Ja, ich wollte noch so mein Roman fertig lesen.
Nee, ich habe... Dafür arbeite ich einfach zu gern.
Ja.
Das ist einfach, also gerade Automatisierung in Zusammenhang mit Security, das hat so genau das, was ich vorhin beschrieben habe beim Praktikum, wo man sieht, boah, das ist so einfach, guck mal, das ist so, dann machst du das und dann machst du das und dann hast du die Verbindung übernommen.
Ja.
Und jetzt... die Automatisierung in Verbindung mit Security ist natürlich nicht mehr wie damals irgendwo einbrechen oder sowas. Aber ein Skript zu schreiben, was in 0, nix 500 Firewalls abklappert und Firewall-Regeln mit bestimmten Kriterien sucht.
Die berühmte Any Allow.
Genau. Und du drückst auf den Knopf und dann siehst du rauschen die Logmeldungen durch, die du natürlich fürs Programmieren ganz viel hast.
Ja.
Und am Ende steht Report erstellt. Ich so, boah, cool. Das ist so der Moment, wo ich mich dann erstmal zurücklehne und sage, cool, mein Job ist einfach toll.
Ja, ja, das Gefühl kenne ich, mag ich, wenn man dann noch den Report öffnet und sieht, der ist nicht leer. Sondern da ist auch das drin, was man erwartet. Ja, natürlich immer auf Anhieb perfekt. Natürlich, klar, ist das sofort da drin.
Ja.
Ja. Nee, das ist wirklich ein schönes Gefühl. Also auch, dass man abseits von den ganzen vendorspezifischen Sachen dann auch quasi was machen kann, was seinem eigenen Hirn entspringt, was dann auch einen Impact auf das hat, womit man arbeitet, das Gefühl mag ich auch sehr gerne.
Ja.
Dass man denkt, okay, ich mache jetzt nicht nur Legostein auf Legostein, sondern ich kann da wirklich direkt noch mit einwirken, was noch zwischen den Steinen kommt. Ich kann vielleicht auch mal einen eigenen Stein bauen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du merkst, nämlich, ach guck mal, diesen einen roten Stein, wenn ich den nehme und den nicht so, wie er vorgesehen ist, da drauf setze, sondern wenn ich ihn andersrum drehe,
ja,
dann kann ich damit noch das und das und das machen. Das, ja, das ist...
Das ist wirklich einfach eine schöne Sache, halt wirklich, weil man sich da so selbst einfach einbringen kann. Jeder macht dann so seinen eigenen Stil auch noch damit, wie die Sachen dann ablaufen sollen. Ist auch manchmal schön, sich in andere Skripte oder Programme einzulesen, einfach wie die funktionieren, wie der Ersteller dabei gedacht hat.
Ja.
Ja,
das ist wobei meine ersten Programme möchte ich dann nicht nochmal lesen müssen.
Oh, um Himmels Willen, also meine ersten Programme, die braucht sich auch keiner mehr angucken. Also abgesehen davon, dass der Output davon wahrscheinlich obsolet ist, weil der mittlerweile auch so kommt, aber so zu der Zeit da war das schon praktisch.
Mhm.
Von ich schreibe mir das in der Textdatei vor und fülle nur die Lücken, bis hin zu, ja, ich muss eigentlich fast gar nichts mehr machen.
Ja.
Das ist immer ein schönes Gefühl.
Und das ist, ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende, habe ich für einen Verein eine Homepage geschrieben.
Mhm.
Also die habe ich jetzt in den vergangenen Wochen geschrieben. Aber mir kam die Idee, weil ich habe die in Hugo erstellt. Das heißt, die einzelnen Beiträge sind im Markdown und die haben immer eine bestimmte Struktur.
Mhm.
Und ich muss dann immer nachgucken, wie war das nochmal? Schreibe ich jetzt klein oder? Ach verdammt, ich schreibe mir jetzt ein Skript und dann erstellt mir das Ding die Beiträge.
Ja.
Ich sage, Moment, wenn ich mir ein Skript schreibe, was mich fragt, wie ich das haben will und mir die Struktur baut, dann könnte der mir doch eigentlich das auch aus einer CSV-Datei machen.
Mhm.
Und jetzt habe ich das so gemacht. Wir haben im Verein haben wir Nextcloud, was ich den aufgesetzt habe. Und über deren API rufe ich diese Tabelle ab.
Mhm.
Wo die ganzen Ereignisse drinstehen, die auf die Homepage sollen. Die ruft dieses Skript automatisch ab, guckt nach, ist das Datum, ist das in der Zukunft? Wenn ja, erstelle ich Beiträge für die Homepage in der Struktur und gleichzeitig erstelle ich auch schon die Beiträge für die Vergangenheit, Nur, dass ich eben das Erscheinungsdatum dann auf einen Tag nach dem Ereignis, wann es dann passiert, setze. Ja. Du kannst ja ganz hinten bei Bild, kannst du eine URL eingeben. Dann geht das Skript los, lädt sich die das Bild dann dazu runter, so dass ich mir überhaupt nicht mehr die Finger schmutzig machen muss an den Markdown-Dateien, sondern ich kann es jemandem geben, der von IT keine Ahnung hat.
Ja.
Und sage ihm, fütter doch mal bitte die Tabelle, damit das automatisch auf der Homepage erscheint. Das ist jetzt im privaten Umfeld, aber das, das jetzt gerade aktuell war, fällt mir das so auf, dass ich wollte mal Dolmetscherin werden und bin es im Grunde geworden.
Ja, nur die Sprache hat sich geändert.
Genau.
Ja.
Und nee, Kapitän bin ich auch geworden.
Kapitän bist du auch geworden, das stimmt. Du bist nämlich die eine der Teamleads bei den Nautikern.
Genau.
Das ist eine interne Bezeichnung bei uns für die, die Spaß und Leidenschaft fürs Programmieren mitbringen.
Ja.
Da gehörst du ja, wie wir erfahren haben, definitiv dazu. Deswegen finde ich immer schön, dass du das Steuerrad mit in den Händen hältst. Ja. Du hast ja wirklich deine Wünsche erfüllt. Und bist du mit deiner Crew denn auch zufrieden?
Sehr zufrieden. Einfach, weil ich merke, dass auch da der Spaß und die Leidenschaft fürs Programmieren vorhanden ist. Dass es nicht einfach nur ein Job ist, sondern dass da Begeisterung dahinter ist. Und wir haben donnerstags ja immer den Nauticode Quest. Nicht immer können alle mit dabei sein, weil es ist im Grunde Zeit, die man sich blockt, um an seinen eigenen Projekten zu arbeiten. Aber da ist auch die Möglichkeit zu erfahren, was machen denn die anderen gerade? Woran sitzen die? Und dann eben genauso diese Ideen, was ich gerade beschrieben habe. Moment, wenn das Skript jetzt das kann, dann kann man doch eigentlich auch noch das. Und wenn wir dann irgendwie in einem Workshop mal zusammensitzen, wie wir ja schon hatten in diesem Jahr, und gemeinsam, um mal den Begriff mit aufzugreifen, zusammen Seemannsgarn spinnen können, oder Seemannsgeschichten austauschen können. Das macht einfach großen Spaß.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich bin gern Teil der Crew. Und es macht auch wirklich Spaß. Und da lernt man auch unglaublich viel. Man kommt unglaublich schnell weiter, was man alleine ohne die Crew und die Kapitäne gar nicht so einfach schaffen würde. Wenn man mit Problemen kommt, werden die direkt angegangen, direkt gelöst. Jeder kann auch mal im Vorfeld sagen, hier, ich bringe was mit, will euch was zeigen. Und das ist einfach ein tolles Gemeinschaftsgefühl dann einfach.
Ja.
Nee, finde ich sehr gut. Vielleicht machen wir noch mal eine separate Folge einfach über die Nautiker, einfach weil es cool und interessant ist. Ja, nee, da haben wir dann heute einen guten Einblick über dich bekommen, wie dein Werdegang war, was deine aktuelle Position ist. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und für euch da draußen, wenn euch das gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert uns auf allen gängigen Podcast- und Videopodcast-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.